wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir kommen zu den Halbfinals bei der U20-WM hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die sind gespielt, die Finalisten stehen fest und es waren durchaus interessante Halbfinals, die wir gesehen haben. Und die besprechen wir jetzt. Uruguay gegen Venezuela und Italien gegen England mit unserem internationalen Fußballexperten, mit Maximilian Hubert. Hallo Max.
Hallo.
Fangen wir doch mal mit dem Duell der beiden Südamerika-Mannschaften an. Uruguay gegen Venezuela, die beiden Mannschaften mit den vielleicht besten Defensiven in der Weltmeisterschaft. Uruguay und Venezuela ja in der Gruppenphase ohne Gegentor geblieben, haben dann erst in der K.O.-Phase die ersten Tore kassiert und so lief das Spiel dann auch 1:1 nach regulärer Spielzeit, aber sehr späte Treffer. Der eine spät in der ersten, der andere spät in der zweiten Halbzeit.
Das ist korrekt, ja. Ein Spiel, das wir so ungefähr erwarten konnten. Südamerika-Duell eng umkämpft. Dementsprechend gab es auch die ein oder andere gelbe Karte mit Chancen, mit Gelegenheiten auf beiden Seiten. Ja, du hast es auch völlig richtig angesprochen. Venezuela bisher nur ein einziges Gegentor. Das war in der letzten, im Viertelfinale, das 1:2 gegen die USA, wo man dann kassiert hat. Auch Uruguay erst im Viertelfinale. Die beiden Tore gegen Portugal waren die ersten Gegentreffer. In der ersten Halbzeit hat man das dann auch gesehen. Gute Defensivleistung von beiden Teams, wenige Chancen, 3 Stück habe ich mir da notiert, 2 für Venezuela, 1 für Uruguay, aber keine, die jetzt wirklich dabei war, wo man gesagt hat, es war eine 1000-prozentige. In der zweiten Halbzeit dann ein erster defensiver Lapsus nach knapp 50 Minuten von Venezuelas Defensive, wo Meijas infolge eines Einwurfs Uruguays links im Strafraum nahe der Grundlinie mal für einen Moment lang scheinbar ein Blackout hatte, eine wirklich rustikal Grätsche gegen Canobbio angesetzt hat, der sich sofort zu Boden geht, dann auch lange liegen bleibt. Das Spiel läuft erstmal weiter, bis Schiedsrichter Maciniak aus Polen dann sagt, okay, ich schaue mir das nochmal mit einem Videoreferee an. Und das war dann sehr kurios, das zu verfolgen. Ich hätte beim ersten Sehen in Originalgeschwindigkeit gesagt, 11 Meter, ganz klar, das Einsteigen ist wirklich rustikal gewesen, einfach mal reingegrätscht, richtig schön. Hat ausgesehen, als hätte er hauptsächlich Mann und ganz wenig Ball getroffen. Der Schiedsrichter stand eigentlich auch 5 Meter von mir entfernt, hat absolut klare Sicht, besser kann er da gar nicht mehr stehen. Ich war sehr überrascht, dass er es nicht sofort gepfiffen hat. Die erste Wiederholung hat dann so ausgesehen, als wäre es mehr Fallen und dass er den Spieler nicht trifft. Aber die zweite Wiederholung hat dann ganz klar angezeigt, nicht nur das Einsteigen ist absolut gefährliches Spiel und hätte man auf jeden Fall pfeifen müssen, egal wie sehr er ihn jetzt trifft. Sondern es ist auch ein klarer Kontakt am linken Fuß, am Knöchel da gewesen. Mit Hilfe des Videoschiedsrichters hat dann Maciniak das dann auch völlig richtig bewertet, hat letztendlich auf Elfmeter und Gelb entschieden. Diesen Strafstoß, da war mal wieder Herr de la Cruz, den wir schon mit Elfmetern einige Male im Turnierverlauf uns vertraut gemacht haben. Diesmal war er wieder dran, hat sich ja verwandelt zum 1:0 in der 49. Minute. Und de la Cruz war dann auch kurz darauf noch an der zweiten richtig, richtig wichtigen Szene in dieser Anfangsphase der zweiten Halbzeit beteiligt. Legt quer auf seinen Stoßstürmer Schipakasse, der 3 Meter vor dem Tor vollkommen frei steht. Also er hat nicht mehr im Umkreis irgendeinen Gegenspieler, steht eigentlich nur noch Venezuelas Torwart Fariñez vor ihm. Und in der Szene hat sich bewiesen, dass diese Bälle, die ganz einfach sind, wo man eigentlich nur irgendwie vorbeischieben muss. Also man hat das riesige Tor weit offen aus kurzer Distanz. Es ist eigentlich einer, den man in 99 von 100 Fällen macht. Aber das war anscheinend Fall Nummer 100, denn er schiebt den Ball nicht wirklich platziert, halb hoch, ein bisschen nach rechts von ihm und der Torwart kann den noch mit dem Reflex wegwischen. Also wäre da das 2:0 für Uruguay gefallen, hätte ich keine Zweifel dran gehabt, dass sie ins Finale einziehen. So blieb diese gewaltige Chance ungenutzt. Und es wurde nochmal eng. Venezuela ist angelaufen. Dann war es das Duell Burgund im Angriff gegen Blau in der Abwehr, wenn man nach den Trikots geht. Hat lange Zeit nicht ausgesehen, als ob es was werden würde. Cordova, der mit 4 Toren beste Torjäger von Venezuela, die aber auch sehr flexibel in diesem Bereich sind, hat per Kopf die beste Gelegenheit auf den Aufgleich verpasst und dann gab es in der Nachspielzeit 20 Meter halbrechte Position nochmal Freistoß für Venezuela und Sosa, der Joker, haut ihn links hoch ins Eck, Torwart-Eck von Mele von Uruguay. Er ist noch dran und ich würde sagen, wenn Torwart-Eck und bei der Distanz muss man ihnen Vorwurf machen, in einem Halbfinale von einer Weltmeisterschaft muss er diesen Ball halten oder zumindest nicht so rankommen, dass er ihn nicht wegkriegt. Irgendwas muss er mit diesem Ball anders machen, ins Netz darf er nicht. So hat es für Venezuela gereicht zum 1-1-Ausgleich und wir bekamen nochmal 30 Minuten mehr von dieser wirklich spannenden und packenden Partie geboten. Hätte in der Verlängerung in beide Richtungen kippen können. Ja. Soteldorf und Cordova für Venezuela an Torwart Mele gescheitert. Auf der Gegenseite hat sich Valverde für Uruguay einmal per Ecke und einmal per Freistoß versucht. Beides Mal ist sehr raffiniert gemacht, auf einen kurzen Pfosten gezogen. Der Freistoß war noch sehr, sehr großer Distanz, wo man nicht gedacht hätte, der versucht das jetzt direkt. Aber Fariñez beide Male sehr aufmerksam zur Stelle, hat sich nicht überlisten lassen und die Null gehalten. Kurz vor Schluss dann beinahe der Lucky Punch Venezuela erneut, als Hurtado, der ebenfalls als Joker gekommen ist, aus kurzer Distanz am Pfosten scheitert. Letztendlich enge Sache, ganz, ganz enge Sache. Uruguay hätte am Ende genauso gut triumphieren können. Es musste dann in diese Lotterie Elfmeterschießen gehen. Valverde als erster Schütze trifft ganz sicher. Rodriguez schießt dann schwach für Uruguay. Ball wird gehalten von Torwart Fariñez. Auf Seiten Venezuelas die ersten drei Schützen, Peña, Randa, Sosa, Hernandez, treffen alle sicher. Und bei Canobios Elfmeter war dann Fariñez wieder ganz, ganz nah dran. Also den hätte er um ein Haar gehalten, rutscht ihn dann noch ein bisschen durch. Dann hätte es für Uruguay schon vorbei sein können. So haben sie nochmal die Gelegenheit gehabt, weil auch Bentancur getroffen hat. Und Soteldo für Venezuela die Latte hat er zittern lassen. Und da wir ja wieder in diesem ABA-System schießen, war dann der fünfte Elfmeter für Venezuela, die dann sozusagen vorlegen mussten. Das hat Kapitän Herrera gemacht, absolut abgezockt, keine Zweifel. Also wie gesagt, ich kann mich nur betonen, wie überbeeindruckt ich bin, dass große Teile der Elfmeter in diesen Elfmeterschießen trotz diesem Drucks, der ja immer größer wird und was für Spiele die in die Knochen haben, gerade die Uruguay, die zweimal über Verlängerung ging. Verzeihung, Venezuela das zweimal über Verlängerung gibt, Uruguay das ins Elfmeterschießen das letzte Mal schon musste. Auch diese Elfmeter wirklich gut geschossen und dann war der fünfte Uruguayer dran mit De La Cruz.
Ausgerechnet.
Ja, und ich weiß nicht, wie es bei Uruguay mit den Elfmeter aussieht. Valverde hat jetzt mal geschossen gehabt, zwischendrin gegen Portugal, absolut sicher verwandelt. De La Cruz gegen Saudi-Arabien, Siegtor per Elfmeter gemacht, gegen Italien Elfmeter verschossen in der Gruppenphase. Da jetzt in dem Spiel in der regulären Spielzeit wieder verwandelt und im Elfmeterschießen schwacher Elfmeter, nicht gut geschossen, Fariñez hält und damit war es dann Game Over für Uruguay. Ja, vielleicht ist es dann doch die mangelnde Konstanz, vielleicht muss man sich überlegen, ob der Kapitän es vielleicht in Zukunft doch lieber bleiben lassen sollte, solche wichtige Elfmeter zu schießen, aber gut, es ist eine Lotterie, manchmal klappt es nicht. Er hat gezeigt, dass er es kann, er hat gezeigt, dass ihm manchmal auch die Nerven versagen. Es ist irgendwie eine bittere Geschichte, er ist der tragische Held auf jeden Fall von dem Turnier. Als Kapitän natürlich nochmal ein ganzes Stück weiter, als wenn du jetzt ein normaler Spieler wärst, der diese Verantwortung trägt. Wenn man nochmal zum Abschluss auf die Statistik sehen will, die natürlich auch immer ein bisschen lügt, 65% Ballbesitz für Venezuela insgesamt. Klar, sie sind in der zweiten Halbzeit angerannt, weil sie quasi 40 Minuten lang diese Führung aufholen mussten. Von den Torschüssen her dann gegen 21-17 für Venezuela, beziehungsweise 7-5, die wirklich aufs Tor gingen. Also gibt auch mal so einen Eindruck, dass dieses Spiel sehr gut war, sehr unterhaltsam, sehr eng. Letztendlich war Venezuela das etwas glücklichere Team, aber beiden war der Finalanzug letztendlich zu gönnen.
Und für Venezuela ist es natürlich das erste Mal, dass sie im Finale einer U20-WM stehen. Und der Gegner, auch der hat eine Premiere zu feiern. Das ist nämlich England. Die haben sich mit 3-1 gegen Italien durchgesetzt im zweiten Halbfinale. Sehr, sehr deutlich am Ende vom Ergebnis her. Aber es ging für die Engländer gar nicht gut los. Denn nach 2 Minuten, da hat Riccardo Orsolini schon für die Italiener getroffen gehabt. Ganz eiskalt abgezogen nach sein 5. Treffer bei diesem Turnier, damit führt er auch in der Torschützenliste und der spielt momentan noch bei Ascoli, aber Juventus Turin hat sich den schon langfristig gesichert, also da ist schon wieder Firepower für die Turiner schon mal wieder verpflichtet worden.
In Italien hat man sehr häufig, dass mehrere Vereine so Anteil an einem Spieler haben, also dieses Leihgeschäft, dass man teilweise 30% hat, 30% hat der andere Verein, 30% hat der andere, das war mal mit Alexander Merkel, als der noch ein absoluter junges, großes Talent für AC Milan galt, dass man den dann mal nach Genua transferiert hat und so weiter und so fort. Deswegen muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein bei den italienischen Teams. Auf jeden Fall hat Juve, denke ich, nichts falsch gemacht, wenn sie den auf jeden mal auf ihren Radar haben, auch mal in ihre Mannschaft holen, vielleicht ein bisschen verleihen. Er hat vor allem gezeigt, dass er sehr flexibel ist, Tore per Kopf gemacht, Tore per Fuß gemacht, klassischer Strafraumstürmer, der allerdings nicht keinerlei Schwächen im Kombinationsspiel hat, die mir jetzt groß aufgefallen sind. Auch dieses Tor wirklich nicht lang gefackelt, direkt mit links abgezogen. Du hast völlig richtig gesagt, sein 5. Turniertreffer, damit ist er jetzt Führender der Torjägerliste. Perfekter Start für Italien, aber so viel muss man vorweggeben. Dieser Schuss, der ins Tor ging, dieses 1-0 in der 2. Minute, war der einzige Schuss, der wirklich aufs Tor dann letztendlich ging. Sofort nach der Führung hat England die Kontrolle übernommen. Sich noch relativ schwer getan in der ersten Halbzeit, da hat Italien noch gut dagegen gehalten. Solanke und Daul hatten da zwei Gelegenheiten, noch nicht zum Tor geführt, auch in der 2. Halbzeit. War es ein Geduldsspiel und letztendlich, wenn man jetzt sieht, England gewinnt 3-1, denkt man sich, okay, das ist relativ souverän, aber man, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat und weiß, er rennt ein 1-0 hinterher, gerade in so einer Situation, da wird die Zeit kürzer und länger zugleich. Also 66. Minute, wo dann der Ausgleich fiel, das klingt so, als hätte man ewig drauf gewartet. Und die italienische Defensive, die ja eigentlich immer so traditionell stark ist, hat in den Situationen und wie man auch bei den späteren Toren festhalten muss, keine gute Figur gemacht. Ojo über rechts, kommt zur Flanke, Torwart Zaccagno will hingehen, muss für meine Begriffe auch hingehen, denn hinter ihm lauert ein englischer Spieler, der eine gute Chance hatte, an den Ball zu kommen. Und er kommt halt nicht richtig hin, faust den Ball in die Mitte des Strafraums und da steht Solanke völlig frei und sagt danke, schiebt ihn aus 10, 12 Metern locker ein zum 1-1 Ausgleich. 11 Minuten später fast eine Kopie der Szene, wieder Ojo über rechts, der nicht an der Flanke gehindert wird. In der Mitte rutscht der Ball diesmal etwas unglücklich durch. Ein anderer englischer Spieler will noch zum Ball gehen, kommt allerdings nicht wirklich hin und er prallt dann vor die Füße von Lookman und auch der hat aus noch kürzerer Distanz als zuvor Solanke absolut keine Probleme damit einzuschieben. 2-1, Spiel gedreht, beide Male Fehler sowohl in der Innenverteidigung, auch wo die Abstimmung zwischen den Verteidigern und dem Torwart nicht gefehlt hat und natürlich dürfen solche zwei Flanken von der Außenbahn überhaupt nicht kommen. Dass dann in der 88. Minute noch unter diesen unglücklichen Tag für die italienische Abwehr ein absoluter Haken gemacht wurde, als Solanke nochmal ein Tor geschossen hat, mit einem Flachschuss aus der Distanz, den Zaccagno eigentlich haben musste, den dann über die Arme ins Tor rutscht. Das hat das Kraut auf gut Deutsch gesagt auch nicht mehr fett gemacht. War nochmal so ein Strich drunter, also gut gestartet, aber nach 2 Minuten hätten wir es für italienische Begriffe dieses Spiel abpfeifen müssen. Danach ging nicht mehr wirklich viel. 62% Ballbesitz für England, klar, ich weiß selber, diese Statistiken sind nicht immer so aussagegebend, selbst wenn ich jetzt wieder aufliste, 5-1 Torschüsse, 17-8 Schüsse für England, gut, was macht man jetzt bei Hereingaben, die einer um einen halben Zentimeter verpasst und den sonst drin gehabt hätte, das gibt ein Spiel, sowas wird darin nicht erfasst, das kann man nicht so richtig einbegriffen, aber insgesamt ist es doch eine recht deutliche Widerspiegelung dieses Kräfteverhältnis. England hat zwar hier von Fehlern profitiert, die muss man allerdings zum ersten einmal erzwingen und dann sie so eiskalt bestrafen, wie es England getan hat. Und die Young Free Lions sind jetzt im Finale zum ersten Mal gegen Venezuela. Sehr offene Partie, würde ich sagen. Spätestens nach dem ganzen Ausscheidungsspiel, nach der Vorrunde, war man noch ein bisschen vorsichtig mit Venezuela. Was ist das jetzt wert, wenn man Vanuatu schlägt, Deutschland schlägt und Mexiko schlägt? Natürlich ist es nichts, was man einfach mal locker nebenbei macht, aber dennoch es kommen noch ganz andere Gegner und wie man sich dann der K.O.-Phase bewährt, ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Sie haben es jetzt aber bewiesen. Dreimal Verlängerung gespielt, letztes Mal jetzt auch im Elfmeterschießen mit. Da kann Italien sich ein bisschen weniger, hat ein paar mehr Kräfte gegen Frankreich. Das war natürlich auch kein einfaches Spiel, das man in der regulären Spielzeit entschieden hat. Und gegen Sambia, wo man über eine Stunde in Unterzahl gespielt hat und also nicht nur die zweite Halbzeit, sondern auch die gesamte Verlängerung in Unterzahl gespielt hat und das Spiel noch gedreht hat. Das hat auch massiv Kräfte gekostet. Ob das jetzt gegen England ein bisschen reingespielt hat, weiß ich nicht. Die haben es geschafft, eigentlich ihre Spiele alle in der regulären Spielzeit zu gewinnen, sowohl gegen Costa Rica als auch gegen Mexiko und jetzt gegen Italien. Dürften also kräftetechnisch leichte Vorteile, denke ich, haben im Spiel. Ob das sich dann so widerspiegelt und den entscheidenden Ausschlag geben wird, muss man sehen. Ich traue Venezuela auf jeden Fall auch den ganz großen Coup zu, würde die Engländer zwar leicht favorisieren, weil sie da halt in solchen Situationen mit ihren Spielern doch noch ein bisschen mehr Ausbildung, auch ein bisschen mehr Erfahrung haben, was bei Venezuela einfach rein von der Struktur des Fußballs noch nicht so ganz der Fall ist. Aber ich würde kein Geld draufsetzen, ganz ehrlich. Ich wette ja nie, aber dennoch, ich würde hier kein Geld draufsetzen, sicher sagen, England gewinnt das. Ich glaube daran, dass England gewinnt. würde ihnen ein bisschen bessere Chancen einräumen. Das ist eine, wie gesagt, eine vollkommen offene Partie. Spiel um dritten Platz, wenn wir das ganz kurz ansprechen müssen, weil es ganz interessant ist. Das war ja schon mal Uruguay gegen Italien, Spiel um dritten Platz beim Confed-Cup, was damals die Italiener im Elfmeterschießen für sich entschieden haben. Und es gab es bereits in der Gruppenphase, und da kommen wir wieder zum Abschluss zu Herrn De La Cruz zurück. Gegen Italien hat Uruguay 1-0 gewonnen durch ein Freistoßtor von Amaral. Das war gleich das Eröffnungsspiel in dieser Gruppe D. Aber De La Cruz hat eben diesen einen Elfmeter in diesem Spiel verschossen. Über Spiel um dritten Platz kann man viel reden, ob man es braucht, ob man es nicht braucht. Ich habe eigentlich immer solche Spiele ganz gern angeschaut, weil es für die Teams die Gelegenheit gibt, noch mal ein paar Spielern Einsatz zu Zeiten zu geben, die jetzt nicht so viel hatten. Oder auch einfach mal, weil man da die taktischen Zwänge ablegen kann. Beim Jugendfußball, denke ich, ist die Ambition, dass man noch mal ein zusätzliches Spiel absolviert und noch mal zurückschlägt oder zumindest sich noch mal mit einem Sieg verabschieden kann und so eine Art Bronzemedaille quasi, vielleicht noch ein bisschen größer als bei den Erwachsenen. Wir werden auch mal darauf ein kurzes Auge haben, wie die sich jetzt verkaufen. Aber unser Fokus sollte natürlich am 11. Juni dann auf das Spiel Venezuela gegen England legen. Wer auch immer sich die Krone jetzt holt, im Finale in Suwon, es wird auf jeden Fall das erste Mal für dieses U-Nationalteam sein.
Und wir werden darüber berichten hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. England oder Venezuela, einer von beiden wird es natürlich machen. Und wir werden dann den Sieger küren und das Spiel analysieren. Hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de, werktags 9 bis 11, 9, 11, 14 und 16 Uhr, 4 Stunden jeweils pro Tag. Die Sportshow und natürlich alles jederzeit on demand, auch bei uns auf der Webseite und bei iTunes abrufbar. Vielen Dank an Max Hubert.
Gerne.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 22. bis 25. Juni berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub München-Eichenried. Sei dabei, wenn Henrik Stenson, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open live auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.